Hallo, liebe Nouviso Kuka. Ich bin mal ganz privat. 2006 kam dieses Buch raus und damals dachte ich, oh je, jetzt schreibt Eva Herrmann darüber, dass Frauen wieder zu Haus und Herd zurückkommen sollten. Da hatte ich ziemlich Bauchschmerzen mit, ich habe das Buch aber nie gelesen. Das habe ich jetzt nachgeholt und ich war total begeistert. Das hat mich wirklich ganz tief im Herzen berührt und darum musste ich Eva Herrmann einladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Und ich freue mich ganz doll, liebe Eva, dass du da bist.
Danke, Julia. Ich freue mich auch.
Also wie gesagt, ich habe dein Buch jetzt erst gelesen, 13 Jahre nachdem es auf dem Markt ist. Und ja, es hat bei mir Themen aufgeworfen, über die ich mir sonst nie Gedanken gemacht habe, weil ich mich eben als, ja, vielleicht nicht als Feministin betrachte, aber doch eben als Frau, der feministische Werte und Ideale sehr wichtig sind. Durch dein Buch kam aber die Frage bei mir auf, ist es wirklich der Feminismus, mit dem ich verbandelt bin im Herzen, oder ist es eigentlich was ganz anderes? Du hattest gestern einen Auftritt bei Servus TV in Salzburg und bist einer Feministin nämlich begegnet, einer modernen Feministin, Lena Jäger. Und du sagst, es war gar nicht so ein erfreuliches Zusammentreffen. Was ist denn jetzt dieser Feminismus, der uns beiden solche komischen Gefühle bereitet?
Also die Begegnung an sich war nicht unerfreulich, sondern da saß eine junge Frau, die brennt für ihre Themen und für ihre Ideale, und das Recht hat ja jeder. Aber die Themen gefallen mir einfach nicht. Also sie sind nicht meine Themen, und dieses Eva-Prinzip, das ich geschrieben habe vor, ja, 13 Jahren, das bringt das auch zum Ausdruck. Denn ich bin keine Feministin. Ich bin eine Feminismusgegnerin im klassischen Sinn. Also was jetzt genau Feminismus ist, kann man, also ich versuche es mal in meinen Worten zu sagen. Der Feminismus ist aus meiner Sicht ein politisches Instrument, eine politische Ideologie, um die Frauen oder mit denen die Frauen in eine völlig andere Richtung geschickt wurden. Das begann Ende der 60er Jahre. Erst nannte man das Ganze Emanzipation. Also Frauen, emanzipiert euch von den Männern, ihr könnt alles selber. Ihr seid in allem so gut wie die Männer, und die Männer braucht ihr bestenfalls für die Kinder, also das heißt zum Kinder bekommen, aber zum Erziehen braucht ihr sie schon auch nicht mehr. Und es sind so familienzerstörerische Aussagen, die damals Ende der 60er, Anfang der 70er, unter anderem durch Alice Schwarzer und Konsorten im deutschsprachigen Raum, übrigens auch in der DDR, durchaus in feministischen Kreisen verbreitet wurde. Und heute haben wir, also zwei Generationen, fast drei Generationen später, haben wir eine völlig veränderte Gesellschaft. Denn Männer wurden als gewaltbereite Machos bezeichnet oder als weichgespülte Waschlappen. Und dazwischen gab es nichts. Und die Männer wurden in eine Art Irritation geschickt, während die Frauen versuchten, wie Männer zu werden. Also das, was das männliche Prinzip ist, das wurde denunziert und diffamiert. Aber gleichzeitig haben die Frauen selber versucht, sich diese männlichen Verhaltensweisen überzustülpen. Und sie werden natürlich nie richtige Männer werden. Aber sie sind auch nicht mehr richtige Frauen, so wie die Naturgesetze es eigentlich vorsehen, auch in der Tierwelt. Und deswegen haben wir jetzt ein Riesenproblem. Danach, es gibt ja so eine Steigerung dann noch des Feminismus. Das ist dann Gender Mainstreaming.
Kommen wir noch drauf?
Genau, und die weitere Steigerung ist jetzt eine neue politische Kampfideologie. Das ist der Kampf eben gegen den alten weißen Mann.
Frauen werden immer mehr in diese Männerrolle gebracht, verlieren damit eben auch, und das prangerst du an, Mitgefühl, Liebe oder Liebesfähigkeit und Empathie. Und das sind ja weibliche Attribute, die die Biologie oder der Schöpfer oder wer auch immer eben so angelegt hat, weil Frauen nun mal diejenigen sind, die die Säuglinge, die Neugeborenen, die Kinder bekommen und heranziehen und erziehen und bemuttern und ja auf die Welt vorbereiten. Und dazu sind ja diese Wesensmerkmale ganz, ganz wichtig. Und nun, was passiert denn mit einem sagen wir mal, einem Säugling von 9 bis 12 Monaten, dessen Mutter entscheidet, weil sie eben in dieser Männerrolle sich sehr gut fühlt und sehr gewertschätzt fühlt. Sie möchte wieder in die Erwerbstätigkeit gehen, entweder weil sie es eben sehr, sehr gerne möchte oder vielleicht, weil der wirtschaftliche Zwang es auch vorgibt.
Ja.
Und dann gibt sie ihr kleines Kind in eine Kinderkrippe, von der sie denkt, dort ist ganz geschultes Personal, die haben dort viele andere Kinder, da kann mein Kleines dann schön spielen und kann Sozialverhalten lernen und dann redet man sich das alles schön. Was passiert denn tatsächlich mit so einem kleinen Wesen dann in einer Kinderkrippe? Sagen wir mal, das 9 Monate alt ist oder 12 Monate oder?
Ich komme da gleich drauf. Ich würde gerne vorweg etwas sagen, was du eingeleitet hattest. Also die Frauen werden ja seit vielen Jahren systematisch in diese Verhaltensweise gedrängt. Gib dein Kind in die Krippe. Gib dein Kind in eine frühkindliche Bildungsstätte. Also frühkindliche Bildung kann nach Aussage unseres Systems nicht mehr die eigene Mutter sein, sondern es muss unbedingt fremdes Betreuungspersonal in einer Krippe sein. Das Ganze redet man den Frauen ein. Man ummäntelt das mit diesem schönen Begriff Karriere, aber auch, also auf jeden Fall denken diese Frauen, sie machen Karriere.
Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung. Viele sind auch, und das ist die Folge der veränderten, immer weiter veränderten Sozialversicherungsgesetze, Steuergesetze, viele sind, wie du es schon gesagt hast, wirtschaftlich unter Druck. Die können gar nicht anders. Dann gab es ja die Krippenministerin von der Leyen, die auch immer erzählt hat, dass es Wahlfreiheit sei, wenn eine Mutter ihr kleines Kind in die Krippe geben könnte. Ist natürlich keine Wahlfreiheit, sondern Wahlfreiheit wäre gewesen, wenn man diesen Frauen angeboten hätte, du bekommst das Geld für einen Krippenplatz, was immerhin je nach Region zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Monat sind. Puh, da würden viele zu Hause bleiben. Oder eben du nutzt den Krippenplatz. Also all diese Angebote gab es nie an die Frauen, niemals. Man diskutierte mal für eine Weile über die sogenannte Herdprämie. Das sind 150 Euro gewesen per Monat, die eine Frau eventuell bekommen hätte, vielleicht aber auch besser in Gutscheinen, damit sie es nicht versäuft. Also Diskriminierung auf der ganzen Linie, auch gesellschaftliche Diskriminierung. Was? Du hast studiert, du hast einen Doktortitel, du bist Akademikerin und dann sitzt du hier nur zu Hause und bist nur bei dem Kind. Also was passiert mit so einem Kind? Man muss dazu wissen, jedes Kind, das auf die Welt kommt, egal ob in Brandenburg oder in Kanada oder in Australien, hat nur ein einziges Bedürfnis: Mama. Mama, bei der es schon 9 Monate im Leib war, deren Stimme das Kind kennengelernt hat, deren Herzschlag das Kind kennt, also die Tatsache, dass Mütter ihre Kinder meistens auf dem linken Arm tragen, ist nicht der Tatsache geschuldet, dass sie ihre Hausarbeit mit der rechten Hand machen können, sondern dass das Kind eng am Herzen ist. Die erkennen sich wieder. Oder das Kind erkennt die Mama wieder. Es sind viele Verbindungsmerkmale, die durch die innige Mutter-Kind-Beziehung dem Kind Riesenkraft, inneren Aufbau geben kann. Das natürliche Bedürfnis eines Kindes ist, von der Geburt an in der Nähe der Mutter zu sein oder so eng wie möglich an der Mutter, weswegen die Naturgesetze auch eben das Stillen sich haben einfallen lassen, wo eine Mutter im idealen Abstand mit dem Kind sich befindet und durch den Augenkontakt mit dem trinkenden Kind die erste Kommunikation herstellt. Also wenn ein Mensch kommunikativ werden soll, sich ausdrücken lernen soll, jemand anderen empathisch betrachten und auf ihn eingehen lernen soll, dann ist der Stillvorgang das Allerbeste als Grundlage. Denn durch die Mutter, durch die Reaktion der Mutter, erlebt das Kind zum ersten Mal sich selbst im Spiegel auch. Also das Kind lacht die Mutter an und die Mutter macht Gutzi, Gutzi, Gutzi. Das können ja nur Frauen, Männer können das ja gar nicht. Oh, vielleicht bist du süß, ist die Mami und so weiter. Es braucht das Kind. Mhm. Die Mutter ist dafür hormonell vorbereitet worden. Es sind also völlig neue Hormonausschüttungen im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass die Frau genau diese Fähigkeiten, von denen du auch gesprochen hast, eine Art Liebesfähigkeit, Empathie, Fürsorge, Hilfsbereitschaft, stützen wollen, lenken wollen.
Geduld.
Unbedingt Geduld, mhm. nur das Beste wollen, das sind mütterliche Eigenschaften, mhm. Nicht unbedingt väterliche. Väter haben andere Eigenschaften, die dann gut sind für die Kinder. Übrigens, je älter die Kinder werden, desto mehr ist der Vater gefordert. Mhm. In den ersten 3, inzwischen sagen die Bindungsforscher auch schon 4 oder 5 Jahren, ist es wichtig, wäre es wichtig, ist kaum noch möglich heutzutage, dass die Mama eng beim Kind ist und dieses Kind dadurch sich selbst bestätigt fühlt. Also das Bedürfnis ist Mama. Und wenn dieses Liebesbedürfnis, dieses Nähebedürfnis erfüllt wird, dann lernt das Kind, also unbewusst, ne? Das sind unbewusste Vorgänge, mein Bedürfnis wird erfüllt, also ist mein Bedürfnis richtig. Nächster Schritt, also bin ich richtig. Hm. Wenn es nicht erfüllt wird, ist eben der gegenteilige Vorgang. Mein Bedürfnis wird nicht erfüllt, also scheint es nicht richtig zu sein, also bin ich nicht richtig. Und das heißt, also ich möchte jetzt an dieser Stelle, es ist ganz, ganz wichtig, Mütter, die ihre Kinder in die frühe Fremdbetreuung gegeben haben, können nur unter Schmerzen so etwas hören, über das wir hier sprechen. Ich habe dieses Buch geschrieben und ich führe diese endlosen Diskussionen immer wieder gerne deswegen, um klarzumachen, ich weiß, dass die allermeisten nicht aus Faulheit oder Desinteresse ihre Kinder weggeben, sondern da tut's weh. Und sie spüren das und sie wissen eigentlich innerlich, es ist nicht richtig. Aber sie sind Opfer des Systems. Das heutige System ist völlig herzlos, völlig kaltschnäuzig und sagt, was? Du willst dein Kind nicht weggeben. Dann bist du faul, dann wollen wir dich nicht in der Gesellschaft haben, Geld bekommst du auch keins. Das heißt also, was bleibt denn den Frauen anderes übrig? So und diese Kinder, die in die Krippe gegeben werden, es gab ja früher mal einen Begriff unter den Psychiatern und Bindungsforschern und Psychologen, Kinderpsychologen, der hieß frühkindliche Bindung. Und dann ist man, wie das in Propagandamethoden so üblich ist, ist man hergegangen, hat einen Buchstaben ausgewechselt, nämlich aus der frühkindlichen Bindung, was die Mutter-Kind-Beziehung war, wurde die frühkindliche Bildung gemacht und die kann nur in der Krippe stattfinden. Mhm. Alleine an diesem Beispiel sehen wir, dass das politisch kalkulierte Ziele sind, um in eine Art totalitäres System zu führen, wohin wir ja gerade auch mit Riesenschritten gehen.
Zumindest wurde das instrumentalisiert, diese Frühbetreuung in der Vergangenheit, über das jetzige System, was dahinter stehen mag. Darüber möchte ich gerne noch mit dir sprechen. Aber weil du vorhin von diesem tiefen Schmerz im Herzen gesprochen hast, wenn es eben zur Trennung kommt, früh am Morgen in der Kita, mir persönlich ging es so. Ich musste meine Tochter mit 12 Monaten in die Krippe geben, einfach des Studiums wegen. Da waren Zwänge dabei, das ging nicht anders, aber es hat mir das Herz zerrissen. Also ich hätte gerne mehr Zeit mit ihr gehabt. Und als ich dein Buch gelesen habe, hat das sehr viel aufgewühlt, hat sehr wehgetan. Und sicher muss da noch was gemacht werden, um das wieder in Ordnung zu bringen. Aber ich habe natürlich auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch mit anderen Müttern gesprochen und habe sie gefragt, wie seht ihr das denn, wenn ihr, wie dein Vorschlag gewesen ist, das Geld für einen Kindergartenplatz vom Staat bekommen würdet und ihr dürftet damit entscheiden, ob ihr länger zu Hause bleibt? Da haben viele geantwortet, naja, aber irgendwann fällt immer die Decke auf den Kopf, wenn man eben nur Mutter und Hausfrau ist. Ja. Und außerdem wird das Kind doch zu Hause gar nicht richtig gefördert. Das könnt ihr doch im Kindergarten viel besser. Mhm. Und das ist aber die Denke. Das sind eben die vernünftigen Argumente, die man überall hört. Erstens, dir fällt doch die Decke auf den Kopf, wenn du nur Windeln wäschst und Breichen kochst. Und außerdem, das Kind ist doch komplett unterfordert bei dir zu Hause.
Also überqualifizierte Breichenkocher, ne? Ja. Also übrigens, das ist gar nicht so falsch. Ich möchte mal aus meinem eigenen Erleben, aus dem Nähkästchen plaudern. Habe ich noch nie gemacht öffentlich. Aber wir sind ja unter uns, wir Frauen, insofern können wir das jetzt machen. Als mein Sohn geboren wurde, ich war ja Karrierefrau durch und durch gewesen, was ich übrigens in dem Buch auch schreibe. Ich war Karrierefrau und es hat mir Spaß gemacht, aber ich weiß eben auch, dass ich vieles versäumt habe. Mhm. Nämlich, ich bin eine spätgebärende Mutter gewesen, war fast 40, als das Kind kam. Da bleiben meistens bleibt keine Zeit und irgendwie körperlich auch wenig noch übrig, um weitere Kinder zu bekommen. Also es ist ein einsamer Weg. Aber als mein Sohn zur Welt kam, hatte ich inzwischen das große Glück gehabt, mit Bindungsforschern schon gesprochen zu haben, mit einer Stillberaterin, die mir eine Kollegin geschickt hatte, die mir in 3 Stunden an meinem Küchentisch Augen, Seele und Herz geöffnet hatte und mir gezeigt hatte, was ich für ein dämliches Kamel gewesen war. Ich dachte, ich war gebildet und Journalistin und so weiter und hatte überhaupt keine Vorstellung, wie wichtig das Stillen alleine gewesen ist. Und dann habe ich todesmutig beschlossen, sofort, das Kind wird so lange gestillt, wie es gestillt werden möchte. War auch ein langer Vorgang. Und dann habe ich mich ein Jahr erstmal aus der Tagesschau abgemeldet, habe also nur das Allernötigste gemacht und stellte dann in der Tat fest, als ich alleine war, zu Hause mit meinem Baby, das Telefon klingelte nicht mehr, keiner rief an, ich hatte mich ja überall abgemeldet. Mhm. Und dann dachte ich, war's das jetzt? Und kam in eine Krise. Mhm. Also ich kann jede Frau, die heute da draußen am Werken ist, kann ich verstehen, weil man wird in diese Richtung, man wird nicht nur gedrängt, man begibt sich auch selber dahin. Mhm. Also man findet sich toll, man leistet viel, man kommt weiter, man hat Studienabschlüsse, man macht Doktortitel und so weiter. Und hey, ich bin doch wer, ne? Mhm. Was soll ich wirklich hier als überqualifizierte Person zu Hause hocken? Und ich habe die ersten Tage war ich verzweifelt mit mir selber. Und dann habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist ein bisschen durchgeknallt gewesen. Der hat viele Therapien hinter sich, ist ehrlich gesagt noch ein bekannter Schauspieler und immer ein bisschen verrückt. Und der, mit dem habe ich drüber gesprochen, habe gesagt, du, ich möchte gern, aber ich komme gar nicht richtig an mein Kind ran. Und da sagt er so, jetzt machst du Folgendes, machst ein totales Programm, ein radikales Programm, pack dein Kind ein, fahr irgendwo hin, paar Wochen in Urlaub, keine Nanny, keine Freunde mit Kindern, nichts, nur du und dein Kind ganz allein. Und das erschien mir logisch. Und das habe ich gemacht. Und bin mit meinem kleinen Sohn an die Nordsee gefahren, habe mich irgendwo eingemietet, habe so ein Apartment gehabt, habe mein Telefon auf nicht erreichbare Ebene gelegt und habe mich auf ihn eingelassen. Erster Tag, Strapaze, Schweißausbrüche, innere Unruhe. Zweiter Tag, genau das Gleiche. Dritter Tag, es wurde besser. Vierter Tag, ich saß mit ihm am Strand, habe Türmchen gebaut, habe Sand gesiebt, habe Förmchen genommen und Kuchen gebacken und habe gesagt, ja, du hast es. Mhm. Und ich hatte es. Das heißt, ich kann nur jede Frau ermuntern, das auch zu machen. Nämlich raus aus dem Hamsterrad, in die Eigenbestimmung rein, in die Symbiose mit dem Kind gehen und beide alleine auf einem Planeten. Und nur das, nichts anderes, wenn man sich das leisten kann. Vielleicht können Familienmitglieder mithelfen, Omi kommt, Papa kommt nach Hause und du kannst mit dem Kind abhauen und bist wirklich erstmal weg. Also das hilft. Und das ist etwas, was heute verloren gegangen ist. Dieser schmerzhafte Prozess, auch damit zu sich selbst wieder zurückzufinden, der ist für viele vielleicht auch zu abenteuerlich, zu nicht zu bewältigen. Und dennoch sage ich, es lohnt sich.
Und all deinen Kritikern sei gesagt, also ich habe mir im Vorfeld natürlich einige Sendungen angeschaut, Talkshows, bei denen du eingeladen warst. Ich fand, dass häufig unfair mit dir umgegangen wurde, weil man dir eben immer in den Mund gelegt hat, du hättest das Erbe der Frauenrechtler mit Füßen getreten. Und dann, du hast dann manchmal gesagt, haben Sie mein Buch gelesen? Mhm. Genau die Frage ist mir nämlich auch dann entstanden, hat man dann Ihr Buch überhaupt gelesen? Denn dann würde sich die Frage nicht ergeben oder dann würde sich diese Denke nicht ergeben, dass du Frauenrechtlern mit Füßen trittst. Was ich aber sehr gut gefunden habe, du schreibst eben auch im Eva-Prinzip, dieses Buch ist ja jetzt nicht an die Frauen gerichtet, die unbedingt diesen Hochschulabschluss möchten, um dann diese oder jene Arbeit anzustreben. Das steht allen frei. Ja. Aber es steht auch den Frauen frei zu sagen, ich möchte aber gerne, ohne davon von der Gesellschaft stigmatisiert zu werden, Mama und Hausfrau sein dürfen, weil ich irgendwie das ganz natürliche Verlangen danach habe.
Es ist ja auch ein ganz natürliches Verhalten.
Ja, und das ist doch, also mich hat es ein bisschen traurig gemacht, dass man das wirklich verteidigen muss, aber das stimmt, man muss es verteidigen.
Heute mehr denn je, also heute noch viel mehr als damals, vor 13 Jahren. Und ich habe hin und wieder in den Talkshows einen Ausspruch von Astrid Lindgren genannt, deren Bücher ja gerade umgeschrieben werden,
ja,
weil Pippi Langstroms Vater ja jetzt
der Südseekönig sein muss.
Ist jetzt ja aus Takatuka-Land. Mhm. Und die hat gesagt, eine Frau soll arbeiten gehen, soll ihr Studium machen können. Eine Frau soll sich selbst verwirklichen können. Aber wenn dann Kinder kommen, dann soll sie nicht denken, welch eine Schande, dass ich hier zu Hause sitzen muss. Ja. Also meine Mutter hat früher immer gesagt, Kind, wenn du wissen möchtest, ob du bei einer Sache richtig oder falsch liegst, dann empfehle ich dir, frag den lieben Gott, wie er es sich gedacht hat. Und er wird dir die Antwort geben. Und als es um die Fremdbetreuung für Kinder ging, habe ich mir die Natur so angeguckt, versuch mal einer Löwenmutter ein Junges wegzunehmen.
Ja.
Dann bist du tot. Die bringt dich um. Mhm. Versuch mal einer Katze die Jungen wegzunehmen. Mhm. Guck doch mal Tiermütter an, was die machen. Die setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kinder zu verteidigen, damit bloß keine fremde Hand angelegt wird. Und wir, weil wir politische Programme verordnet bekommen, die wir geduldig schlucken, also wir nicht, aber viele, wir fragen gar nicht mehr. Und das Fatale daran ist, das stellt übrigens sehr schön auch Hans-Joachim Marz dar, der Psychiater aus Halle.
Der Großartige.
Ja. Der wirklich Großartige, der übrigens mich damals kontaktiert hatte, als ich das Eva-Prinzip herausgebracht hatte und gesagt hat, machen Sie weiter. Sie liegen vollkommen richtig. Mhm. Das hat mir so gut getan.
Ja, das glaube ich.
Sehr wichtig für mich auch. Und wo war ich jetzt stehen geblieben?
Dass man Löwenmüttern Kinder nicht wegnehmen darf und dass die Natur uns eigentlich zeigt, dass man überhaupt keinen Müttern die Kinder wegnehmen sollte oder in die Fremdbestimmung bringen kann.
Genau. Wir richten uns also nach den politisch verordneten Programmen. Und was ich sagen wollte, und das stellt Marz eben auch klar dar, dass mit jeder weiteren Generation der frühen Fremdbetreuung die Urmelodie des Miteinander in Liebe und Zärtlichkeit und Hingabe leiser wird, um eines Tages zu verstummen. Also das heißt, die Gesellschaft erkaltet, wir gewöhnen uns, also weil das Mütterliche einfach verloren geht, wir gewöhnen uns Pragmatismus an. Was passiert dann auch mit den Kindern? Also ich habe gerade ein Video vor einiger Zeit veröffentlicht über Gewalt in Kitas. Ich möchte hier klarstellen, dass ich natürlich weiß, dass es viele gut wollende Erzieherinnen in den Kitas gibt, die ihr Bestmögliches geben, aber auch oft verzweifelt sind, weil es zu wenige Erzieherinnen mit zu vielen Kindern sind. Aber es gibt ein schönes Buch von der Anke Elisabeth Ballmann, einer Psychologin und Pädagogin, die über die Gewalt in Kitas schreibt. Seelenprügel heißt das Buch. Mhm. Und sie weist eben nach, sobald die Tür zu ist und die Mütter weg sind, dass häufig, natürlich nicht überall, aber häufig zu Übergriffen kommt, zu Demütigungen gegenüber den Kindern, auch zu Gewalt gegenüber den Kindern bis hin zu Missbrauch. Und alleine das würde mich aus heutiger Sicht komplett davon abhalten, je mein Kind in so eine Einrichtung zu geben. Klar kann ich Glück haben, aber wie weiß ich das denn alles? Also das heißt, das Liebste, das ich habe, das, worauf sich alles fokussiert, was in mir ist, was fördern soll, das gebe ich in fremde Hände, in eine ungewisse Welt ab. Und an diesem Faktum sehen wir, wie krank unser System ist. Dies wird nämlich politisch verordnet und medial verordnet. Also du hast ja gesehen, wie über meine Einlassungen berichtet wurde und wird. Immer noch diskriminierend, weil diese Meinung nicht Mainstream ist, ist nicht politisch korrekt. Also wird dagegen geschrieben und zwar gleich geschaltet. Und ja, also sich dagegen durchzusetzen als Frau und Mutter ist eine gewaltige Herausforderung.
Das wäre doch eigentlich auch ein Ansatz für Feminismus, dafür einzutreten, was Weiblichkeit auch wirklich im Innersten ausmacht und auch dieses intuitive Verstehen, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Dann hat ja jeder das normal veranlagte Gefühl, ich weiß, was ich jetzt mit dem Baby mache. Also ich muss es jetzt gerade hochnehmen, das sagt mir mein Herz. Und gerade ist in meinem Bekanntenkreis ein Baby zur Welt gekommen und da wurden schon wieder Ratschläge von Seiten der Verwandten laut, nimm es nicht so oft in den Arm und du darfst es nicht hochnehmen, du verhätschelt es sonst. Und junge Mütter sind dann, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, sind dann verunsichert. Stimmt denn das? Ich muss noch einen Erziehungsratgeber lesen, der vielleicht von einem fremden Mann geschrieben wurde.
Ja, genau.
Also Frauen hören so gar nicht mehr auf ihre Intuition, auf ihr Muttergefühl, was ja jeder hat. Wir sind ja schlussendlich auch Säugetiere, die genau die gleichen Ausstattungen hat wie die Löwenmutter.
Ja.
Das ist eigenartig und müsste sich nicht dafür gerade auch wieder ein Feminismus einsetzen, diese Einzigartigkeit der Mütterlichkeit?
Ja, also Mütterlichkeit, das Wort Mutter ist ja schon mit ganz vielen negativen Empfindungen belegt heutzutage.
Aber warum? Ich verstehe es nicht.
Weil es politisch ich meine, nicht nur in den sozialistischen Systemen gab es die Trennung von Mutter und Kind. Engels hat ganz klar formuliert, er hat also sinngemäß gesagt, unser Ziel ist es, die Familien zu zerstören. Dazu müssen wir die Frauen in die Fabrik schicken und die Kinder in fremde Hände. Und dann wird es irgendwann dazu kommen, dass nicht mehr die Begriffe Vater, Mutter, Kinder fallen, sondern die Eltern beispielsweise oder das Erziehungspersonal. Also man merkt ja auch schon an den politischen Wordings bis heute, in Amerika sagt man nicht mehr Mutter und Vater in der Behördensprache, sondern Parent One and Parent Two.
In Deutschland mittlerweile auch auf manchen Stellen.
Ja, also daran siehst du ja, dass es eine zielgerichtete Strategie ist, um das letzte warme, fürsorgliche aus den Begrifflichkeiten herauszunehmen, um die Sprache umzufrisieren in eine kalte, abweisende Richtung. Und ganz kurz noch, auch im Nationalsozialismus, in der Nazizeit, sind diese Programme durchgeführt worden. Man hat ja offenbar in meinem Buch diese Einlassung nicht gelesen. Ich glaube, die gehen von Seite 142 bis 148. Weil das habe ich immer den Journalisten dazu geschrieben, lest das bitte. Da weise ich nach, dass die hitlersche Familienpolitik überhaupt nicht familienfreundlich war. Alleine deswegen könnte ich schon nie ein Fan von diesem Typen sein, neben vielen anderen Dingen, die natürlich komplett abgelehnt werden. Aber er hatte damals Johanna Harrer als zur Reichsmütterschulung eingesetzt, die diese unsäglichen Werke geschrieben hat, das Dritte Reich, die Mutter im Dritten Reich und ihr Kind oder so, und ihr erstes Kind, wo eben genau das, was du gerade gesagt hast, empfohlen wird. Lass das Kind schreien, das stärkt die Lungen. Das ist ein Begriff aus der Nazizeit. Den hören wir heute immer noch. Oder die kleinen Plagegeister, nehmen sie nicht so oft hoch. Oder diese Affenliebe, diese verzerrte Lungen, trenn dich davon. Also wirklich sehr negativ, sehr abweisend, sehr kalt. Ich habe übrigens neulich ein eine sehr interessante Doku gesehen. Da wurde die Tochter von Johanna Harrer, die noch in Bayern lebt, interviewt und abgebildet in dieser Doku. Und da wird das ganze Ausmaß dieser Eiseskälte dieser Frau auch deutlich. Die Tochter hat das wohl alles nie verarbeiten können und spricht jetzt offen darüber. Ja, also auch die Nazis haben das angewandt und wie ich gerade sagte, je länger eine Gesellschaft sich so etwas erlaubt, desto kälter wird die Gesellschaft und nicht jede Mutter hat dann mehr den Zugang zu dem Kind, wenn es auf die Welt kommt. Mhm. Es kommt an das Kind nicht mehr ran. Ja. Ich bin ja auch ein bindungsloser Mensch in meiner Kindheit gewesen, weil meine Mutter arbeiten musste. Aber ich habe es mir wieder erarbeitet, weil es mir logisch vorkam und die Empfindung da war. Aber es wird den Frauen weggenommen und den Kindern.
Ja, das ist schlimm. Man verwehrt ihnen da wirklich einen Grundstock an altem Wissen, was vielleicht vor einigen hundert Jahren völlig natürlich von Mutter zu Tochter immer weitergegeben wurde. Und das ist jetzt unterbrochen und die jungen Frauen stehen quasi ohne diese Anknüpfung da und haben aber den Erziehungsratgeber von Kinderarzt schieß mich tot. Weil du sagtest, in den Staaten, da spricht man schon von Parent One and Two und es gibt ja auch in Deutschland Formulare, da steht mittlerweile Elter 1 und Elter 2 und es wird auch nicht mehr von der werdenden Mutter gesprochen, sondern von der schwangeren Person und man begründet das alles mit der Diskriminierung von Minderheiten oder besser gesagt, dass man die Diskriminierung von Minderheiten um jeden Preis umgehen möchte. Mhm. Also es ist für was Gutes. Auch das, die Toilette für das dritte Geschlecht und so weiter. Also da sind wir eben bei diesem Gender. Wir haben immer gesagt, wir kommen da nochmal drauf zurück. Und du sagtest, dass der Feminismus die Vorstufe zu diesem Gender Mainstream ist.
Ja.
Und du glaubst auch, dass dahinter ein Programm steht, ja?
Ja, ist doch logisch. Das Gender Mainstreaming wurde 1995 bei der UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking zwar nicht mit gesetzgebender Wirkung in die Verfassung gegeben, aber es ist inzwischen in allen Gesetzgebungen umgesetzt, weltweit. Das heißt, es war 15, das hat nicht mal 25 Jahre gedauert, bis es Einlass gefunden hat in alle unsere Lebensbereiche. Schulen, Universitäten, Behörden, Industrie- und Wirtschaftsbetriebe, Politik. Ja, überall ist Gender Mainstreaming. Und damals in diesem Papier hieß es schon, und das ist die Gender-Ideologie, Frauenförderung, einseitige Frauenförderung, da Männer eindeutig immer bevorzugt gewesen seien. Und wenn sie jetzt durch Gender Mainstreaming mal benachteiligt werden, so ist das nur recht und billig, weil sie ja lange genug die Nase vorn hatten. Das ist übrigens die Vorstufe wiederum, die Vorbereitungsstufe für diesen Kampf jetzt gegen den alten weißen Mann, den sogenannten. Das heißt, Männerhass auf der ganzen Linie, Teilung der Geschlechter, also Spaltung der Geschlechter, das bedeutet mit Emanzipation, macht euch selbstständig, emanzipiert euch von dem Mann, über den Feminismus, oh, nach vorne, ihr könnt alles besser, nehmt euch alles, macht alles. Und die Männer, das sind halt, die sollen jetzt erstmal in die Schmollecke. Und das haben auch viele Männer übrigens gemacht, weil die denken nicht so kompliziert wie Frauen. Die sind viel einfacher. Und wenn sie merken, sie werden von allen Seiten angegriffen, dann ziehen sie sich zurück. Und dann leben sie sich vielleicht auf Fußballstadien noch aus oder auf anderen Schauplätzen, wo sie vielleicht auch unter sich sind, aber sie spalten sich automatisch immer weiter von dem weiblichen Prinzip ab. Die stehen sich irritiert gegenüber, die können sich gar nichts mehr sagen.
Und ist es aber auch nicht eine logische Entwicklung, nach Jahrhunderten von Unterdrückung von Frauen eigentlich zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte in fast allen Kulturen heute ja leider auch noch werden und wurden Frauen unterdrückt? Und dass dann diese aufgestaute Unterdrückung, diese Wut oder diese Ohnmacht sich Bahn bricht in eben in dieser Emanzipation, in diesem Feminismus, kann man, denke ich, gut nachvollziehen. Mhm. Ich wäre bestimmt, wenn ich einige Jahrzehnte früher geboren worden wäre, hätte ich vermutlich auch meine BHs verbrannt und hätte wäre für Frauenrechte auf die Straße gegangen. Und tatsächlich verdanken wir Frauenrechtlerinnen vieles. Also 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe endlich als illegal erklärt oder das Gewaltschutzgesetz von 2002. Oder
ich würde mich freuen, wenn es heute angewendet werden würde. Ne?
Ich komme gleich noch dazu, genau. Also oder dass Frauen ein eigenes Konto haben dürfen und dass sie erwerbstätig sein dürfen. Auch das ist ja wirklich eine Freiheit für Frauen. Und ich frage mich dann, warum machen denn Feministen, auch wenn man jetzt mit ihnen darüber spricht, warum macht ihr denn dort nicht weiter? Ist doch ein super Weg gewesen eigentlich. Also versucht man nicht auf den Müttern herumzuhacken oder auf der Mütterlichkeit, tut doch wirklich was für Frauen. Es gibt 118.000 Gewaltdelikte gegen Partnerinnen und Ex-Partnerinnen pro Jahr in Deutschland. Mhm. Und die Frauenhäuser platzen aus allen Nähten und es fehlt eigentlich 100% mehr Frauenhausplätze müssten noch dazukommen, um Schutz zu gewährleisten. Das wäre ja eigentlich mal eine Maßnahme, eine unter vielen, für die Frauenrechtlerinnen, Feministinnen kämpfen könnten.
Ja.
Das wäre eine wirkliche Hilfe.
Ich finde deinen Vorschlag absolut logisch, nachvollziehbar und richtig. Und ich vermisse jetzt auch angesichts der vielen Vergewaltigungen und Gewaltakte gegen Frauen, vermisse ich eben genau den Aufschrei der Feministinnen. Mhm. Ich frage mich, wo sind sie? Ich habe sie viele Jahre krakeelen gehört und jetzt auf einmal ist gar nichts mehr zu hören. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass eine wirkliche Strategie dahinter steckt. Nämlich diese systematische Spaltung der Geschlechter führt und gleichzeitig die gesetzlichen Grundlagen für Frauen eigentlich sich immer schwerer entscheiden zu können für ein Kind, weil es monetär schwierig wird, weil es gesellschaftlich schwierig wird, weil es in jedem Punkt eigentlich werden sie blockiert, wenn sie Kinder bekommen. Das heißt ja heute auch nicht mehr, oh, du bist schwanger, wie schön, sondern es heißt, wie willst du das Problem lösen, wenn man eine Frau mit schwangerem Bauch sieht. Das heißt, diese Maßnahmen, diese politisch orchestrierten Maßnahmen haben doch schon längst dazu geführt, das ging ja Ende der 60er Jahre los, dass wir ein demografisches Problem bekommen haben. Das heißt, es genügten nicht mehr die Geburten, um diese Gesellschaft zu erhalten. Also wir haben, du brauchst ja im Prinzip 2,1 Kinder pro Frau, um die Gesellschaft zu erhalten. Wir haben aber seit Anfang der 70er Jahre zwischen 1,3 und 1,5 Kinder. Mhm. Ich wusste nicht, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass die UN damals schon längst eine Studie vorgelegt hatten, einen Vorschlag von 2001, Replacement Migration heißt dieses Papier, wo klar gemacht wurde, dass das demografische Problem in Deutschland nur noch durch Zuwanderung zu lösen sei. Und dieses Papier hat gesagt, dass, und das ist von 2001, der Vorschlag war, im Jahr 2015 und 2016 11 Millionen Migranten nach Deutschland zu bringen.
Allerhand.
Ja. Und wenn ich jetzt komme und sage, wir könnten aber die Gesellschaft verändern, dass die Frauen wieder gerne und mehr Kinder bekommen und ich diesen Gegenwind bekomme, dann erkenne ich daran, dass das nicht öffentlich gesagt werden darf und soll. Schon gar nicht durch Leute oder von Leuten, die man kennt. Das war ja damals das große Problem. Ich war ja sehr bekannt. Ich war ja fast 20 Jahre bei der Tagesschau. Ich war beliebt. Ich hatte einen Bekanntheitsgrad von 97%. Und wenn da jetzt noch 2, 3 andere sogenannte Prominente auf den Zug mit aufgesprungen wären, hätte daraus eventuell eine Bewegung werden können. Und das wusste man zu verhindern. Denn dann hätte man all dieses, was damals schon längst von den UN auf dem Tisch gelegen hatte, hätte man das gar nicht durchziehen können. Jetzt nicht? Also das Ziel ist nicht eine Gesellschaft der Liebe und der Wärme und des Friedens, sondern das Ziel sieht anders aus.
Wie sieht es deiner Meinung nach aus?
Zerstörung, Chaos, Verwirrung. Sieht man doch. Jeden Tag neue Dinge, ne?
Du schreibst gerade ein Buch darüber oder bist schon fertig mit dem Buch?
Ja.
Wie wird es heißen?
Also ich hatte ja im April das Buch veröffentlicht, Blutgericht Europa. Ja. wo ich die Zusammenhänge dessen schildere, warum jetzt das passieren muss, was passiert. Nämlich eine Art Zerstörung Europas. Und das neue Buch, das jetzt Anfang Dezember erscheinen wird, das heißt, es begann 2015, Deutschlands Totalausfall, eine Chronologie. Und zwar, ich habe Monat für Monat Buch geführt, seit 2015, schon vorher, aber ich habe es, es wird eh dick genug, habe es jetzt alles zusammengefasst von 2015 an, wo ja auch die große Einwanderungspolitik begann, wo die Zerstörung der Automobilindustrie begann und so weiter. Das ist ein Schicksalsjahr aus meiner Sicht gewesen. Und ich schildere praktisch all die Ereignisse, die im Laufe dieser 5 Jahre passiert sind und die uns heute erklären, warum wir in diesem Chaos landen. Und gedacht ist das Buch dafür, um nachfolgenden Generationen, die irgendwann erschüttert vor diesem Schutthaufen stehen werden und fragen werden, wie konnte es dazu kommen, irgendwie eine Erklärung zu geben, nämlich die Chronologie.
Da bin ich gespannt drauf. Die Generationen, die vor dem Scherbenhaufen stehen werden und sich fragen werden, was ist denn da passiert? Denkst du, dass die vielleicht auch erkennen werden, dass eine Schlüsselrolle die Zerstörung der Familie gewesen ist und dieses ja wirklich Herabschrumpfen des Menschen auf ein alleinstehendes Individuum ohne Halt, also weder in der Familie, aber auch noch in dieser Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft darf man ja auch eigentlich gar nicht mehr so sagen. Genauso wie Mutter ist auch so ein Wort. Ich muss da mal an Aldous Huxley denken. Da ist ja das Wort Mutter auch in dieser Dystopie total verbrämt und wird nicht gesagt. Es wird ekelbehaftet sogar, ja. Das Wort Mutter.
Es ist ja auch gar nicht schön. Ich weiß gar nicht, ich kann mir den chronologischen Ablauf des Totalzusammenbruchs nicht so im Einzelnen vorstellen. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich eine Erkenntnis kommen bei den jungen Leuten. Ich weiß nicht, ob es dann zu spät ist. Ich glaube ja, weil wenn ich sehe, wie jetzt viele junge Menschen aufgehetzt werden in diesen sogenannten Klimakampf und eine Greta Thunberg vor der Welt steht und sagt, ihr Alten habt alles zerstört und ihr hattet eure Chance und jetzt sind wir dran und wir wollen, dass ihr Angst habt, wir wollen, dass ihr Panik habt. Und gleichzeitig, da diese Strömung aus dem Feministischen kommt gegen die alten weißen Männer, dann sehe ich also, da beginnt jetzt ein relativ erbarmungsloser Krieg der Generationen. Und der wird nicht sehr erfreulich werden und der wird auch wahrscheinlich viele Opfer fordern. Also die jungen Leute sprechen ja davon, dass in 12 Jahren die Welt untergeht. Wenn jetzt hier nicht das Klima gerettet wird. Also es ist ja alles mit Ansage. Es ist ja eine Art Apokalypse als Ansage. Und ich meine, das liegt im morphogenetischen Feld schon bereit. Ne? Das ist, führt jetzt auch alles darauf hin.
Wenn jetzt eine Frau uns zuschaut, viele Frauen werden uns zuschauen und die befinden sich aber in diesem Dilemma. Ne? Die hören uns zu und sagen vielleicht, Mensch, das klingt logisch und das... Irgendwie würde ich auch gerne wieder dorthin zurück, wieder zu einer normalen Familientradition mit Vater, Mutter, Kind und traue mich das aber irgendwie nicht, weil das eben als altbacken oder als reaktionär oder im schlimmsten Fall als rechtspopulistisch oder frauenfeindlich deklariert wird. Wie löse ich es denn, dieses Dilemma? Was rätst du denn Frauen? Was können sie denn selber tun? Oder 2 Fragen in einer. Was können auch Frauen tun, die bereits ein Kind großgezogen haben, bevor sie auf deine Themen gekommen sind und die sagen, jetzt ist es zu spät, mein Kind ist nun mal mit 12 Monaten in die Krippe gekommen.
Ja. Also es ist so, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Vielen ist nicht klar, dass es sich um eine politische Ideologie handelt, deren Opfer sie geworden sind. Das heißt, Idealzustände, wie man sie am allerliebsten hätte, werden nur sehr schwer erreichbar sein. Das heißt, man muss bereit sein, Kompromisse, mit Kompromissen durchs Leben zu gehen. Die Bilderbuchfamilie kriegst du nicht mehr hin. Die Bindungslosigkeit, mit der man das Kind belegt, indem man es früh weggibt, kann man eventuell etwas aufheben, indem man, sobald es überhaupt nur geht, so schnell es geht, sich mit dem Kind hinsetzt, das dann vielleicht schon älter ist, und mit dem Kind spricht und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Ich habe dich zu früh in fremde Hände gegeben und vieles zwischen uns konnte sich nicht so entwickeln, wie wir beide das wahrscheinlich am liebsten hätten. Und dieses sich entschuldigen und den Fehler eingestehen, wird Wunder bewirken in den Kindern, in der ganzen Beziehung, weil die Kinder spüren tief im Inneren, spüren sie das Falsche. Sie spüren das Loch, das da ist und nicht zu stopfen ist, spüren die Wunde und denken aber, sie alleine spüren das nur. Wenn es thematisiert wird, wird es bestätigt und kann eine Art Heilung, wird nicht ganz zu heilen können, aber eine Art Heilung kann dadurch entstehen. Neue Chancen können sich damit auftun und das kann ich nur jeder Mutter empfehlen, auch wenn es noch so schwer fällt. Ich kann dazu einen Buchtipp geben, Alice Miller war eine Schweizer Psychiaterin, die hat das legendäre Buch geschrieben, Das Drama des begabten Kindes. Und da führt sie dich durch deine eigene Kindheit und erklärt dir, warum du vielleicht auch ohne innere Widerstände dein Kind weggeben konntest. Es gibt immer Gründe dafür in deiner eigenen Biografie. Dann ist es wichtig auch, sich mit der eigenen Mutter auszusprechen. Mhm. Die machen oft dicht. Man soll nicht nachlassen, aber man soll immer als Ziel die Versöhnung haben. Vergebung, ja, Versöhnung. Genau. Und wenn wir das hinbekommen, dass alle sich öffnen und alle diesen Weg zueinander finden wollen, dann haben wir auch bei den Verwerfungen der jetzigen Zeit aus meiner Sicht noch Chancen. Das also ist im Einzelnen, ne? Ja. Im individuellen Kreis.
Das ist ein sehr schöner Ratschlag. Ich glaube, den werde ich auch selber beherzigen in meiner Familie. Allen Kritikern würde ich persönlich sehr, sehr gerne ans Herz legen. Ich war auch sehr skeptisch gegenüber der Thematik anfangs, also noch vor Jahren, als ich damit eben es noch nicht gelesen habe. Und ich möchte betonen, dass in deinen Büchern nicht dazu aufgerufen wird, die Frauen zurück nach Heim und Herd, sich dem Manne untertan machen, sondern sie dürfen aber sehr gerne in der Zeit, in der sie kleine Kinder haben, wie gesagt, kleine Kinder, wir reden nicht von einer Lebensspanne, da dürfen sie sehr gerne Mutter sein. Mhm. Sie dürfen es sein. Das finde ich ist eine ganz, ganz große Unterscheidung. Du würdest ja niemals Frauen herabwürdigen zu Menschen zweiter Klasse, die nur noch das tun dürfen, was im Säugetierreich eben so das normale Los der Weibchen ist. Mhm. Menschen sind ja ein kleines bisschen anders veranlagt als die meisten Säugetiere.
Ja, die haben ein Interesse. Ja, der Mensch hat im Gegensatz zu allen anderen Tieren einen Geist, eine Empfindung, ein Gewissen, eine Verbindung nach oben. Diese Verbindung nach oben, ich bin ein gläubiger Mensch, deswegen spreche ich darüber auch. Die Verbindung nach oben ist für mich immer die Verbindung gewesen, Kraft zu bekommen. Natur, Naturgesetze, Schöpfung, da weiß ich einfach, das stimmt, das ist richtig. Und noch ganz kurz, vielen wird gesagt, ja, aber das Kind braucht soziale Kontakte, deswegen also Frühbetreuung. Ein Kind braucht in den ersten 3-4 Jahren überhaupt keine fremden sozialen Kontakte. Wenn es Geschwister hat, schön, braucht es aber nicht, weil es noch gar nicht in der Lage ist, mit anderen Kindern zu spielen, sondern spielen nebeneinander. Ab dem 3., 4. Lebensjahr, wenn das Kind dafür bereit ist, ist ein Kindergarten, wenn es, wie gesagt, ein ausgesuchter Kindergarten ist und vor allem, wenn das Kind es möchte. Es gibt auch Kinder mit 3-4 Jahren, die wollen nicht in den Kindergarten. Wir haben gerade in unserem Freundeskreis ein paar, die haben den Jungen einen Tag in den Kindergarten, der ist 4, einen Tag in den Kindergarten gebracht. Das Kind hat geweint, tschak, haben sie ihn wieder rausgenommen, sitze wieder zu Hause. Muss man sich natürlich alles leisten können, aber auch Eltern sind Menschen, die für ihre Kinder und für das Familienzusammensein Opfer bringen können. Man muss ja nicht, mit Kindern musst du nicht in Urlaub fahren nach Malle oder nach Teneriffa, sondern wenn du dein Kind nimmst und aufs Feld rausgehst und mit ihm die Blumen besprichst oder die Natur zeigst oder der Vater spielt mit dem Kind Fußball oder geht schwimmen oder angeln, Das sind die Dinge, die bleiben bei den Kindern hängen. Man muss nicht die großen Programme fahren.
Ja, d'accord. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr inspirierend und ich denke, dass beim Publikum viele Fragen entstanden sind. Du hast gesagt, du hast jetzt einen Telegram-Kanal. Mhm. Da kann man dich auch anschreiben oder kommen da die aktuellen Sachen rein, die du gerade verwirklichst?
Unter anderem, ja. Also das, meine neuesten Videos, meine neuesten Berichte kommen da rein. Aber ich biete auch jeden Tag eine Übersicht von Nachrichtenmeldungen an. Ich komme ja nun mal aus den Nachrichten, damit sie sich einen Überblick schaffen können. Und das ist jetzt nicht wie die Mainstream-Medien. Da sind zwar auch Verlinkungen zu Mainstream-Medien drin, aber die berichten eben auch manchmal wirklich kritisch. Und manchmal auch bringen sie wunderbare Hintergründe. Solche Artikel setze ich da rein, aber viele Alternative natürlich auch. Das heißt, ich sortiere vor für alle. Mhm. Und wer halt tagsüber auf dem Laufenden bleiben will, der bekommt über den Tag verteilt immer wieder Aktualisierungen. Also man ist auf dem Laufenden. Und wer mir schreiben möchte, kann das machen. Ich habe eine Webseite, evahermann.net. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Und diese E-Mails landen auch bei mir. Also Mütter, meldet euch gerne. Oh, was habe ich getan?
Du hast Mütter gesagt.
Ja.
Ja, aber das sage ich auch. Liebe Mütter und auch Väter oder auch vielleicht werdende Eltern, meldet euch gerne. Ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Gespräch so euch erwartet habt, was erfüllt wurde, was vielleicht nicht. Schreibt es in die Kommentare. Liebe Eva, dir nochmal tausend Dank, dass du da gewesen bist. Hoffentlich sehen wir uns wieder bei deinem neuen Buch, wenn es auf dem Markt ist.
Gerne.
Und euch sage ich an dieser Stelle alles Liebe und bis bald, eure Julia.